im Programm sage ich, ja, ich bin eh ein großer Cineast und Arthouse-Kino und John Ford-Western und expressionistische deutsche Stummfilme und bulgarische Nachkriegssozialdramen mit finnischen Untertiteln. Aber wenn man wer einen Revolver an den Kopf hält, sage ich doch, Die Hard, der erste. Ich glaube, bewusst im Kino habe ich mal angeschaut, da war ich 16 oder so, was Moonraker.
Sehr
war sehr passend, das war im ich glaube, Panorama-Kino hieß das, das war am Broderstern und zwar unter die Gleise von der Schnellbahn. Und das ist idealerweise ist manchmal ausgegangen bei einem Raketenstart oder so, dass gerade da die Schnellbahn drüber fährt, dann hast du praktisch Immersive Cinema doch damals schon gehabt. Ja.
Willkommen zur neuen Folge von Erste Reihe Fußfrei, dem TV-Media-Podcast. Heute zu Gast Thomas Maurer.
Hallo.
Wie geht's?
Müde, also bin relativ knapp vor der Premiere und da stauen sich die Termine dann immer ganz gut auf.
Unter anderem bei uns.
Ja.
Dein neues Programm heißt Im falschen Film. Das ist ein Filmpodcast, das passt natürlich hervorragend. Sag trotzdem, worum es genau geht bei Im falschen Film.
Im Grunde eher um dieses Grundgefühl, das, glaube ich, sehr viele von uns haben, ja. Wenn, weiß nicht, sie die Nachrichten auftragen und schauen, was sich in den Vereinigten Staaten zum Beispiel gerade tut, um das Groteskeste zu nennen. Und gleichzeitig war es natürlich ein Anknüpfungspunkt, dass ich tatsächlich ein bisschen Filme zitiere, ein bisschen mit, sozusagen auf der Bühne mit ein bisschen filmischen Mitteln auch arbeite und auch Filme als Metapher für was anderes verwendet. Ja.
Also am Plakat bist du in so einer Westernstadt und gleichzeitig hast du einen Taucheranzug an, oder?
Genau.
Kannst du das erklären?
Und rechts oben findet noch eine Weltraum-Battle statt.
Ja. Warum?
Ja, das war die Vorstellung halt, wie zeige ich, dass Dinge nicht zusammenpassen auf einen Ort, die eigentlich lustig ist und eigentlich auch gut ausschaut. Also ich finde, es ist ein Plakat, an dem man ein bisschen hängen bleibt.
Das ist ein Hingucker auf jeden Fall. Ein älteres Programm von dir, da warst du bis zum DeLorean gesessen, kann ich mich erinnern.
Nein, der war nur fürs Foto ausgeborgt. Ja, das hieß Zukunft.
Zukunft, genau.
Da ist es eben auch ein bisschen so um technologische Entwicklungen und ähnliche gegangen. Und am Plakat haben wir dem DeLorean den Vorderreifen abmontiert. Also es war so eine Reifenpanne in die Zukunft und ich schaue dabei halt aufs Handy bis was auch immer der HMTC kommt.
Ja, also für diejenigen, die es nicht wissen sollten, zurück in die Zukunft, ist der DeLorean die Zeitmaschine. Wie kommt man zu einem DeLorean? Es kann nicht so viele geben.
Es gibt Leute, die das vermieten. Das war gar nicht so teuer. Wir haben ihn für, glaube ich, 2 Stunden fürs Fotoshooting gemietet.
Ein Österreicher?
Das war jemand aus Österreich, der ist dort halt hingefahren, also wir haben ihm seine Zeit bezahlt. Er hat auch den Vorderreifen selber abgenommen, sicher und wieder angeschraubt. Sowas geht.
Im falschen Film bleiben wir beim aktuellen Programm. Wie oft musst du das jetzt umschreiben, weil jeden Tag irgendwas Verrücktes passiert?
Naja, meine Solo-Programme halte ich in der Regel so, dass ich nicht wegen jedem Chance dauernd was umschreiben muss. Also wir haben andere aktuellere Formate beim wöchentlichen Podcast, wo wir tatsächlich aufs Tages- oder Wochengeschehen eingehen. Und wenn also mit den Staatskünstlern sind wir momentan im Modus, dass wir eigentlich nur einmal im Jahr Jahresrückblick machen und das dann ein bisschen länger spielen, da geht es auch stärker um Innenpolitik und um solche Entwicklungen. Bei dem Programm ist dann aber doch so, dass ich mir aufgrund der Kleinteiligkeit zumindest die Möglichkeit offen gelassen habe, wann irgendwas, sagen wir, passiert, wo sich wirklich nochmal die Stimmung ändert oder wie man die Welt gerade so findet, dann kann ich da auch was austauschen. Also das letzte Programm war recht geschlossen, es hat eine Situation gehabt und da konnte ich jetzt kaum was dazu improvisieren oder wenn dann so ein paar Sätze zu was sagen. Und das habe ich jetzt schon absichtlich in die Richtung geschrieben, dass, weil sich momentan alles derartig überschlagt, wie, also zumindest in meinem Leben überhaupt noch nicht. Und das schließt doch Sachen ein wie Aufstieg des politischen Islam und Zusammenbruch des Kommunismus, aber so derartig aberwitzig sich überschlagend war es in meiner Erinnerung noch nie.
Ja. Auch wegen am Internet vielleicht, oder? Ist das so ein Verstärker?
Das ist sicher ein Verstärker. Also vor allem Social Media und die Algorithmen tragen natürlich sehr viel dazu bei, diese, man kann es schon fast nicht mehr sagen, was immer, aber die Polarisierung und die Spaltung der Gesellschaft, die gibt es einfach und das hat ganz massiv damit zu tun natürlich. Ja. TikTok, das ja die absolut ausgefuchstesten Algorithmen von all diesen Plattformen hat, ursprünglich chinesisch war, ist ja in den Vereinigten Staaten jetzt von Trump-Leuten übernommen worden. Und deswegen sind jetzt auch alle Videos und Protestpostings zu den Sachen in Minneapolis, wo, kann man nochmal sagen, ein unbewaffneter Mann mit 10 Schüssen, glaube ich, exekutiert wurde. Aber auf TikTok ist es alles weg. Mhm. Auf Truth Social brauchst du es auch nicht suchen. Ja. Und der X-Algorithmus ist definitiv auch manipuliert zugunsten von Trump-Leuten. Und viele Leute nehmen das aber als ihre Wirklichkeit wahr. Mhm. Ja. Beziehungsweise so, wenn du zu lang drauf bist, da kannst du das Hirn gar nicht dagegen wehren. Du hast das Gefühl, das ist irgendwie relevant, was, wenn du eine Stunde Informationen nur aus einer Richtung kriegst, dann kommst du fast nicht dran vorbei, dir zu fühlen, denken ist es nicht. Also fühlen, da wird was dran sein.
Nutzt du oder wie häufig nutzt du Social Media selber?
Also ich habe, weil das letzte Programm sich sehr viel damit beschäftigt hat, bin ich ein bisschen tiefer reingestiegen. Ich muss sagen, eben die Elon Musk-Plattform habe ich dann einfach gelöscht, weil man wirklich vom Reinschauen deppert wird. Also ich habe dort nie publiziert, aber also davon abgesehen, dass ich einfach keine Lust habe, ich habe regelmäßig Gewaltvideos zum Beispiel eingespielt gekriegt, also wo Leute beim Ladenüberfall, entweder der Verkäufer oder der Räuber erschossen wird oder Straßenprügeleien mit Vierkanthölzern und ähnliche Dinge und die ganzen Pornobots und also man dachte, na, das kommt jetzt einfach wieder runter, das tut mir nicht gut, das wäre aus manchen Ecken ganz interessant, wenn auch über große Plattformen drauf produzieren und du es ein Einblick ist, in was wird gerade diskutiert, aber das ist immer irrelevanter, weil eben der Algorithmus, der X-Algorithmus, das extrem verfälscht. Aber alle Plattform-Algorithmen verfälschen extrem. Also das ist das große Problem, dass die Leute glauben, das ist eine Art Meinungsaustausch, den man dort mit anderen führt. Das ist es nicht. Mhm. Das ist ein kuratiertes Aufhetzen der Leute aus kommerziellen Interessen, weil die dann länger draufbleiben, sowohl wenn du sehr zustimmst, als auch wenn du dich sehr aufregst, bist du geneigt, dich damit zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite ist es halt ganz massiv auch politisch, weil die meisten dieser Plattformbetreiber derzeit doch recht tief im Rektum der Trump-Administration stecken.
Ja. Reden wir trotzdem über Film jetzt.
Ja.
Probieren wir es. Deine drei Lieblingsfilme hätte ich gern gewusst. Gehen wir es der Reihe nach?
Ja, na drei, ich weiß, ich hätte mir drei ausdenken sollen, aber es geht eigentlich nicht. Natürlich, ja, wie denn? Also im Programm sage ich, ja, ich bin ein großer Cineast und Arthouse-Kino und John Ford-Western und expressionistische deutsche Stummfilme und bulgarische Nachkriegssozialdramen mit finnischen Untertiteln. Aber wenn man wer einen Revolver an den Kopf hält, sage ich doch Die Hard, der erste.
Also Stirb langsam, sehr gut.
Genau, also der wird auch zitiert im Programm.
Ja. Und zwar wie IBIA, Schweinebacke?
Nein, das verrate ich nicht. Das wissen nicht so viele Leute, das verrate ich im Programm.
Aber red mal kurz über Stirb langsam. Kannst du dich erinnern daran, wie du ihn das erste Mal gesehen hast?
Nicht so wie, wo warst du, als das erste Flugzeug 9-11 in den Turm geflogen ist, aber ich weiß, dass ich habe den jedenfalls im Kino gesehen, weil was anderes war damals noch nicht. Und das war natürlich, die haben schon eine eigene Form gefunden, also dieses geschlossene Setting, das eigentlich normalerweise für so ein bisschen dialoggetriebene Psychodramen gut wäre, dass du und das Ganze mit ein bisschen am goscherten Schmäh und charismatischen Lied, das war schon, und das ist ja auch ganz viel dann kopiert und gestohlen worden, da war eigentlich von Haus aus klar, das wird ein Klassiker. Ja.
Ja.
Bei Unforgiven ist es mir auch so gegangen, vom Clint Eastwood, wo du sitzt drinnen und sagst, okay, das, der Film ist auf jeden Fall mal in den Top 100 für die nächsten Jahrzehnte in allen Listen.
Ja. Ja. Bruce Willis, jetzt stirb langsam, hast du den damals gekannt davor eigentlich groß?
Der Model und der Schnüffler habe ich nicht gesehen oder ich habe sie irgendwie mitgekriegt, aber ich habe damals schon recht wenig ferngeschaut, weil ich früher am Abend aufgetreten bin und war nicht freigetroffen habe. Also ich habe so nicht die klassische Fernsehbiografie gehabt oder Ausbildung.
Und die Fortsetzungen von Stirb langsam?
Waren ja dann wirklich sehr gemischt. Also der Zweier war ein bisschen ein Abklatsch. Der Dreier eigentlich cool, was sie am Film mit Jeremy Irons und Samuel Jackson zu tun hatte. Und dann habe ich unlängst erst, das habe ich gar nicht mitgekriegt, entdeckt, dass es noch, glaube ich, einen fünften gibt, ja, wo sie Moskau aufmischen, der wirklich so deppert ist, dass du einfach sagst, um Gottes Willen, Bruce, Herst.
Hat auch das Geld gebraucht wahrscheinlich. Ja, der war dann immer so gut, das stimmt, ja.
Aber der Willis hat ja da auch ein bisschen das Pech gehabt, dass es so erfolgreich war. Der hat ja zum Beispiel produziert die Verfilmung eines sehr guten Kurt Vonnegut-Romans, Breakfast for Champions, wo er die Hauptrolle spielt. Und er hat es jetzt wirklich nicht schlecht gespielt, nur da die Figur am Anfang spielt er mit dem Gedanken an Selbstmord, und wenn du den Bruce Willis mit einem Revolver siehst, ist schon aus. Also dann bist du aus der Ruhe draußen. Ja. Und er hat dann auch wenig anderes im Weiteren gespielt, wo er keinen Revolver braucht hat.
Stimmt. Okay, dann einen zweiten Film, also Unforgiven wäre dann vielleicht für dich.
Ja, Unforgiven gehört sicher rein.
Erbarmungslos auf Deutsch, glaube ich.
Ja, Erbarmungslos, ja. Das war auch, das hat der Eastwood offenbar am so ziemlich am Höhepunkt seiner Italo-Western-Karriere hat er das Drehbuch gekauft, mit dem Gedanken, das spiel, wenn ich 60 bin. Und
echt,
guter Mann, guter Plan. Ja.
Wow. Aber du bist offenbar Western-Fan?
Mittelnah. Also ich meine, erstens gibt es in den letzten Jahrzehnten kaum jetzt irgendwie bemerkenswerte.
Ja.
Die alten Western habe ich über meinen Vater mitgekriegt, der ein Western-Fan war, und das ist dann in meiner Kindheit ja auch noch wiederholt worden, also im Fernsehen. Also du hast dann, was halt High Noon oder 40 Wagen West, das war zweimal mehr im Fernsehen, also irgendwann hast du den gesehen.
John Wayne-Fan bist du auch dann gewesen oder
nicht so? Nie so richtig, und auch das schon nicht, bevor ich gewusst habe, dass es ein ziemliches Arschloch war.
Was gibt es noch für einen Film? Jetzt haben wir schon zwei gehabt.
Ja, also, gibt, wie gesagt, es gibt wahnsinnig viel. Also ich bin Coen Brothers finde ich fast alles gut. Ich finde, also dann habe ich eh so die klassischen, also wie gesagt, ich bin ja einfach bei eher Ende 80er, 90er angefangen, eben tatsächlich eher Programmkinos zu gehen, und da hat man halt auch nachgeholt. Ja? Und dann hast du natürlich Casablanca einmal gesehen oder sowas. Ja? Also da gibt es eine breite, Sunset Boulevard ist ein unfassbar guter Film zum Beispiel. Das ist also,
warum gefällt dir der so besonders?
Perfektes Drehbuch, großartig gespielt. Ich meine, Billy Wilder Buch und Regie, und der Wilder hat ja sozusagen auch gesagt, auf die Frage, was einen guten Film ausmacht, also das sind drei Sachen, das Script und das Script. Und Sunset Boulevard ist auch so bemerkenswert, wenn man es weiß, und wenn nicht, spielt man es irgendwie. Also handelt von einer ehemaligen Stummfilm-Diva, die in einem ziemlich gespenstischen Palast am Sunset Boulevard eben lebt, und ein verkrachter Drehbuchautor kommt da irgendwie dazu rein, den sie sozusagen dann als zweite Jugend, Liebesobjekt versucht auszunutzen. Und das ist aber alles besetzt. Also die Rolle spielt die Gloria Swanson, die einer der großen Stummfilmstars war und da so mit über 50 ein bisschen halt auch das spielt, wie sie damit kämpft und so. Der Butler ist Erich von Stroheim, einer der allergrößten Stummfilmregisseure, der aufgrund exzessiver Budgetüberschreitungen dann seine Karriere plötzlich komplett beendet gesehen hat. Also es gibt eine Szene, wo alte verkrochte Stummfilmgrößen immer zum Bridge spielen kommen, die sind auch echt, da ist der Pastor Keaton unter anderem dabei. Und das macht es auch nochmal großartig. Es ist unglaublich gut fotografiert, unglaublich gut gespielt. Also nehmen wir den als dritten. Das gab auch andere auch.
Schwere Empfehlung, ja. Okay, ja. Wechseln wir komplett das Genre, Horror. Ich frage immer gerne, erster Horrorfilm oder generell Horror?
Also was das erste war, wo ich mich gefurcht habe, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich sowas wie die Toten Augen von London. Edgar Wallace-Verfilmung. mit dem Adi Berber, einem Wiener Catcher.
Okay.
Der hat in Wien, der war Heimmarkt-Catcher. Mhm. So ein großer, glotzerter Typ. Da haben sie ihm dann weiße Haftschreien eingegeben, weil er der blinde Monstermörder war. Und off-topic, meine damalige Freundin, die ist im 4. Bezirk aufgewachsen, in der Rinnöselgassen. Und dort ums Eck hat Adi Berber Lokal gehabt. Und sie hat einmal, als die Eltern aus dem Haus waren, wieder das Fernsehgebot verstoßen und eben die Toten Augen von London gesehen. Und geht dann ein paar Tage später in die Schule und die Toten Augen von London kommen.
Kommt auf sie zu. Das muss ja ein Schock fürs Leben
gewesen. Ja, das war, sie hat es gemerkt. Ich weiß, dass ich, also Psycho habe ich dann eben bewusst mal im Kino angeschaut und Shining zum Beispiel auch. Und das sind natürlich beides großartige Filme. Aber ich bin kein Horrorfan. Ich bin letztlich ein bisschen zu zart beseitet, vor allem die ganzen Dinge, wo, also so Hostel und so, wo es eigentlich wirklich nicht mehr geht, was kann man mit am Bolzenschneider, am Fliesenschneider und anderen Haushaltsgegenständen noch Grausliches anstellen. Also da fehlt mir das enzyklopädische Interesse an Verstümmelungen.
Ja, gut so. Aber Shining ist natürlich ein großartiger Film, ja, mit unvergessenen Szenen. Ja.
Ja.
Ist es einer,
Stephen King hat ihn gehasst.
Ja, warum auch immer.
Also nein, im Roman, den ich nicht gelesen habe, gibt es offenbar eben, also das, was nur angedeutet wird im Film, dass das Hotel auf einem Indianerfriedhof steht. Also, da gibt es dann noch irgendeine Nebenhandlung, die mir von allen Leuten, die es gelesen haben, als relativ deppert beschrieben wurde. Das ist oft beim King eigentlich. Ich habe gar nicht so viel gelesen, aber der hat oft einen super Wurf und verzettelt sich dann in absurden Nebengeschichten oder die Geschichte verliert den Drive, weil auf einmal Leute beginnen zu schweben oder sonst was, was fest nicht angelegt war. Ja. Und er hat dann, glaube ich, sogar aus eigener Tasche dann als aufwendigen Fernsehzweiteiler produziert, den ich nicht gesehen habe und wo ja von niemandem noch gehört hat, na, den sollte man doch auch sehen.
Ja, nein, ich habe da, glaube ich, mal kurz reingeschaut und mir gedacht, wenn man den von Kubrick kennt, dann ist der einfach klar besser, ja. Viele Leute, glaube ich, haben gesagt, dass der Jack, also es gab Kritik schon auch an Jack Nicholson, dass er ein bisschen zu überdreht spielt. Wie hast du das gefunden?
Jack Nicholson spielt fast immer ein bisschen zu überdreht, aber in dem Fall passt das schon sehr gut. Es wäre am ehesten, aber das ist halt, Nicholson wirkt auch immer ein bisschen beunruhigend, das heißt, er wirkt schon am Anfang im Film eigentlich.
Schon psychopathisch.
Das könnte man vielleicht noch als Kritik anmerken, aber ich glaube, jetzt werden sie das nicht noch dran.
Okay, Sprung, andere Richtung, um 180 Grad von Horror zu Komödie. Über was kannst du lachen?
Ja, zum Beispiel auch hier, wobei die Komödien von Billy Wilder teilweise nicht so gut gealtert sind. Also ich glaube, so einen lustig heiteren Prostitutionsfilm wie Irma Ladus wird man heute aus Gründen nicht mehr machen. Ja. Weiß nicht, um was Altes zu nennen, Sein oder Nichtsein von Lubitsch ist natürlich auch ein fantastischer Film, wo der aber auch selber gesagt hat, wenn er gewusst hätte, was in Polen wirklich los ist, hätte er wahrscheinlich den Film nicht so drehen können. Ja. Ich mag auch die blöden Sachen, also Zucker, Zucker und Abrahams, was dann Nackte Kanone am Schluss war, aber Reise in einem, also Airplane,
großartig,
komplett verrückte Reise in einem
Flugzeug.
Ja. Also die super haben einfach so ein Bomben-Timing auch gehabt und wirklich ein Gefühl für gute Depp, das ist großartig. bin Laurel und Hardy,
geht das immer
großer
noch?
Fan. Ich habe
schon lange nicht mehr gesehen.
Ich finde schon, ja. Also natürlich sind manche Sachen wie Huhu, wir fürchten uns von unseren Frauen und so, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber die zwei sind miteinander, das ist eine, die waren ja auch wirklich so privat, das ist eine so grandiose Verbindung. Und die kommen ja aus dieser harten Zeit, die haben ja alles kennen. Also die Leute, die, also vor allem die Komiker, die im Stummfilm angefangen haben, das waren ja Akrobaten, Schauspieler, alles, Jongleure. Ja. Ja, ja. Der Laurel ist am selben Schiff rumgekommen wie der Charlie Chaplin und war zeitlang mit ihm sogar in derselben Kompanie.
Okay.
Und hat zum Beispiel, wenn der Chaplin, als er begonnen hat, berühmt zu werden, keine Zeit gehabt hat, den Tramp vom Chaplin für die Partie gespielt. Das konnte er halt auch.
Okay.
Ja, weil, gut, ist auch dann viel parodiert worden, wenn du mal die Schlüsseldinge hast. Also da finde ich nach wie vor... Und es gibt eben auch so unsterbliche Sätze, den habe ich jetzt nur auf Deutsch parat, wo der, zum Beispiel der Hardy, nachdem sie wieder irgendwas zerstört haben, unabsichtlich oder absichtlich, ich weiß nicht mehr, dann zum Laurel sagt, jetzt sieh mal, was du mich hast anstellen lassen. Ein Satz fürs Leben.
Schon mal gebraucht.
Dauernd habe ich verkneifen.
Na gut, das sind jetzt Filme, die du magst. Was ist mit Filmen, die du nicht magst, wo du dir denkst, warum mögen denn so viele Leute, aber ich halte den für komplett überschätzt. Was wäre da zu nennen?
Also das Marvel Universe geht mir langsam echt am Nerv, obwohl ich verstanden habe am Anfang, warum das ganz gut funktioniert hat. Beziehungsweise habe ich, als das losgegangen ist, ich habe so in Mitte der 90er gab es eine total interessante Phase bei gedruckten Superhelden-Comics, weil, das kann man sich halt fast nicht mehr vorstellen, die Comicverlage kurz vorm Eingehen waren, weil die Kinder keine Heftal mehr gekauft haben. Und dann haben die, also sowohl DC als auch Marvel, haben eigentlich überwiegend englische intellektuelle Literaten teilweise angeheuert, die halt Figuren komplett umgedeutet haben oder Neiche erfunden haben. Beziehungsweise das andere, das war der Miller, das Amerikaner, der gleich mal Batman genommen hat und das letzte und das erste Batman-Abenteuer geschrieben hat, damit einmal so als Statement. Ja. Und das war halt teilweise grafisch super anspruchsvoll, war erzählerisch teilweise sehr, sehr innovativ. Das ist auch Ende 80er ist der Alan Moore mit Watchmen rausgekommen, was ein Meilenstein war und sozusagen eben wirklich eine intelligente Brechung des Superhelden-Genres.
Starker Film auch, finde ich. Gute Verfilmung.
Ja, wobei... Da bin ich zum Beispiel auf Jein, weil einerseits ist es, gut, das hat eine weltweite Fangemeinde, also der Film ist wirklich zumindest die erste Dreiviertelstunde Einstellung für Einstellung, der Comic ist sehr, sehr filmisch auch gezeichnet und das ist wirklich Einstellung für Einstellung für Einstellung der Film und sie haben es gefunden, dass alle Darsteller und alle Schauspieler schauen genauso aus wie die Figuren im Film, also das ist schon fast zu unterwürfig.
Okay.
Und dann ist Watchmen halt ein, das ist so dick, das sind 6 Bände mit mehreren Erzählsträngen, also du hast in manchen Fällen in einem Panel, das ist auch durch unterschiedliche Schrifttypen in den Kasteln gekennzeichnet, es gibt Panels, da sind 4 Erzählstränge, unterschiedliche in einem Bild zusammen und so, das kannst du so nicht umlegen und schon gar nicht in einem Film.
Ja, ja.
Also wenn man es als Serie angelegt hätte, hätte man es vielleicht in dieser Werktreue machen können, aber so geht am Schluss die Zeit aus und dann wird es doch wieder nur ein Superheldenfilm.
Aber hast du die alle gelesen, die Vorlagen?
Watchmen weiß ich, habe ich, also rausgekommen ist es glaube ich in den späten 80ern, ich habe es irgendwie Anfang der 90er entdeckt, da weiß ich auch noch, das habe ich angefangen, weil ich darüber gehört habe oder gelesen, dass das gut sein soll. Und der Comicladen hatte nur die ersten 5 von 6 und die habe ich dann um 4 Uhr in der Früh durchgehabt und habe mich gefuchst. Wo kriegt man jetzt den 6. Band?
Hast du ihn dann gekriegt?
Ja, tags drauf.
Okay. Aber heutzutage, wenn wir jetzt zu Marvel kommen, zu den Verfilmungen, also hast du dir welche angeschaut schon wahrscheinlich, oder?
Und dann ja, ich habe ja auch Kinder, also ich bin sozusagen...
ist nicht ausgekommen.
Mit vielen Dingen auf Ballhöhe geblieben, also seien es die jeweils aktuellen Pixar-Filme, wobei da wirklich sehr viel wirklich Gutes dabei ist, als auch eben mit, was jetzt gerade Jim Boom-mäßig bereits altersgemäß zugelassen, aber so.
Aber jetzt ist das viel, jetzt ist kein Bock mehr drauf, oder?
Also die wissen es eh selber, dass sich der Schmäh langsam selber frisst.
Ja. Wir haben vorher kurz gemailt und du hast doch Michael Haneke genannt, wo du gemeint hast, du ein bisschen...
Ja, mit dem bin ich irgendwie nie warm geworden, das ist aber zu pädagogisch. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe auch nicht alle gesehen, aber ich habe immer das Gefühl, dass mir jemand sehr penetrant erklärt, dass der Mensch schlecht ist und des Menschen Wolf. Und da habe ich gedacht, ja, das habe ich schon woanders auch gelesen. Also, aber man muss sagen, es hat natürlich immer exzellente Kameraarbeit und auch die unwahrscheinlichen Plots wie ein Cachet, wo der gefilmt wird von vis-à-vis von seinem Haus, aber wenn er das Haus verlässt, nicht dort umschaut, ob dort wer steht, weil sonst wäre der Film nach 10 Minuten aus. Das lebt natürlich schon davon, dass er auch großartige Schauspieler dazu immer wieder gefunden hat und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das sind schlechte Filme, das spricht mir nur
nicht an, ja. Apropos großartige Schauspieler, wenn du aussuchen könntest, kann auch völlig unrealistisch sein, mit wem würdest du gern essen gehen wollen?
Ja, weniger die, also ich stelle mir eben vor, weiß nicht, jemand wie George Clooney ist wahrscheinlich privat einfach auch ganz angenehmer Tischgenosse. Ja. Der ist gescheit, merkt man auch an seiner Filmauswahl, die haben ja auch eine Produktionsfirma gegründet, mit der sie Sachen produzieren, die bei den großen Studios vielleicht eher nicht unterkommen. Der hat sehr gut selbst Regie geführt und macht zumindest den Eindruck eines Menschen, mit dem man einen angenehmen Abend verbringen kann. Zum Beispiel jetzt, aber sicher andere auch.
Mit was würdest du reden über ihn? Über amerikanische Politik? Oder?
Wäre wahrscheinlich unvermeidlich, aber ich hätte auch die Hoffnung, dass er einen gescheiten Weinkeller hat. Das ist natürlich bei ihm daheim angesiedelt.
Kaffee hat er sicher auch. Also.
Na, Kaffee-Peter möchte aber dann schon, dass er irgendwo, wenn er den Espresso wegklappt, dass eine Siebträgermaschine dahinter steht. Und ich bin mir ziemlich sicher, so ist es.
Er hat ja auch den Batman gespielt, einmal, und ihn quasi versaut, laut eigener Aussage.
Ja, das war überhaupt diese etwas, Tim Burton war das, glaube ich, das war diese etwas die frivol zwei. Überdrehte...
Na, die ersten also, zwei waren Tim Burton und George Clooney war dann ein anderes.
Also war ein dritter, Schumacher wieder. Ja, aber das war eben eigentlich wirklich schon eher die Travestie des Ganzen, das war das, wo sie auch alle Nippel auf den Batman-Panzern hatten. Und also... Das war überwürzt, sage ich mal. Das war nicht sein größter Rollen.
Gehen wir zu einem anderen Helden, nämlich James Bond. Also kein Superheld, aber halt super Agent. Bist du ein Fan?
Fan nicht, also Fan im Sinne von, es gibt ja Leute, die dann eine feste Meinung haben, wer der Beste und was der beste Film ist. Und
das wäre jetzt genau meine Frage, nämlich.
Ich habe das... Wahrscheinlich habe ich alle irgendwann einmal gesehen, weil sie ja auch unvermeidlich immer wieder im Fernsehen auftauchen. Ja. Ich glaube, bewusst im Kino habe ich mal angeschaut, da war ich 16 oder sowas, Moonraker.
Sehr gut.
Das war sehr passend, das war im ich glaube, Panorama-Kino hieß das, war ein Broderstern und zwar unter die Gleise von der Schnellbahn. Und das ist, idealerweise ist es manchmal ausgegangen bei einem Raketenstart oder so, dass gerade die Schnellbahn drüber fährt, dann hast du praktisch Immersive Cinema.
Vierdeck.
Doch damals schon gehabt, ja.
Wie ist die Erinnerung an Moonraker?
Ich glaube, es hat mich damals ganz gut unterhalten. Moonraker habe ich jetzt aber nochmal reingeschaut, weil ich es im Film zitiere in einem
wirklich, ja? Der Beißer kommt ja davor.
Ja, oder? Genau, der Eisenbeißer, das war der Liebling der Herzen damals.
Eigentlich ein Bösewicht, also er bringt ja zuerst alle um und dann ist er...
Ja, aber dann verliebt er sich, glaube ich, in eine ganz kleine Frau mit ganz Zahnspangen und dann...
Und Brille, dicker Brille und so.
Und dann sagt er, ja, passt so.
Geläutet, der Bösewicht, ja.
Wir hüpfen davon. Nein, ich glaube, dazwischen habe ich lange nichts im Kino gesehen und jetzt eben den letzten Zyklus, den habe ich mir wieder angeschaut, weil ich einfach gefunden habe, der Craig ist eine interessante Besetzung und der war ja der erste Casino Royale, fand ich der da ist tatsächlich der Spagat geglückt. Sam Mendes hat ja das geschrieben, das ist sowohl ein guter Bond als auch ein guter Film. Bond ist halt eigene Genre. Und Skyfall war auch grandios und die dazwischen waren okay.
Und dass er zum Schluss stirbt?
Naja, wie es einmal, kann man schon mal machen.
Das ist nicht komisch, oder? Bond stirbt?
Normalerweise. Ja, aber wir haben nie nachgefragt, was wurde aus George Lazenby? Ja? Also, wann der Nächste mit einem 7er reingeht, heißt der Vorige. Im Vorigen, vielleicht hat er sich einfach nur an einer Grete verkutzt, aber er ist offenbar zumindest nicht mehr aktiv im Dienst.
Ja gut, dann die letzte Frage, was hast du gerne als Teenager geschaut? Welche Filme?
Teilweise halt, was im Fernsehen war. Ja. Als später Teenager, wie gesagt, war ich sehr viel im so Star-Kino, Movie-Kino, also die alten Klassiker zum Teil wiederholt haben. Und da hat mir vieles gefallen. Und also ich habe irgendwie damals schon gefunden, es kann ja nicht sein, dass die Filmgeschichte jetzt gerade anfängt, sondern beziehungsweise manches kannte man. Also damals war es fast automatisch so, dass du sehr viel ältere Filme gekannt hast, weil die heute halt im Fernsehen waren. Das ist ja nicht mehr der Fall. Mhm. Ja, also wenn heute irgendwas aus den 80er rennt, ist schon was? Ja. Und habe dann eben auch tatsächlich so begonnen, ein bisschen Stummfilme und so.
Als Teenager?
Naja, gerade. Da waren so, hat man sich halt, also ich habe mich halt auch generell ein bisschen für Kultur und Literatur und da hatte ich auch einen Freundeskreis, da war so, Panzerkreuzer Potemkin sollte man irgendwann gesehen haben. Das war, hat man gewusst. Ja.
Also hast du den dir auch wirklich
angeschaut? Den habe ich auch geschaut, ja.
Und was?
Das ist schon, ich hab ihn damals gesehen, da habe ich weniger Erinnerungen, ich habe ihn dann vor 15, 20 Jahren mal gesehen, in einer Aufführung im Filmcasino mit zwei Pianisten, die Musik live dazu gespielt haben. Das war schon ganz toll und man muss sagen, ja, das war, also das Mindeste, was man über den Film sagen kann, ist, dass er seiner Zeit weit voraus war, was Montage und Kameraeinstellungen und ähnliche Dinge angeht und halt auch ein paar ganz ikonische Szenen geliefert hat.
Oft parodiert.
Kinderwagen, oft parodiert auch. Und das ist schon etwas, das hat mich auch interessiert. Ich habe dann, weiß nicht, Blade Runner ist, glaube ich, rausgekommen, als ich noch Teenager war. Das war ich mir jetzt nicht sicher, was das ist. Das hat mir, war toll natürlich, also ich weiß nicht, die Down by Law war ganz großartig, die ersten Jarmusch-Filme. Ja. Oder ich habe mir punkto Stummfilm allerdings dann weit später sogar angeschaut, Birth of a Nation, W.C. Griffith, ein großartiger und total grausiger Film, also eben was auch Filmeinstellungen, Montage, Moderne, der ist von 1911, 13, sowas, wirklich schaut wirklich modern aus in all dem und war aber leider, das ist ein total, total rassistisches Machwerk, in dem der Ku Klux Klan die weißen Ritter sind, die eine Stadt vor den verrückt gewordenen Schwarzen
retten.
Und das hat den Ku Klux Klan wiederbelebt. Tatsächlich, zum Beispiel, von wegen können Filme was bewirken. Ja. Der Ku Klux Klan war eine aussterbende Sekte, alter Kracher. Und der Film hat tatsächlich dazu geführt, dass sich diese sympathische Bewegung in den Vereinigten Staaten wieder massiv erholt hat. Ja.
Grauslich, und,
also ich würde das jetzt nicht empfehlen, unbedingt anzuschauen, außer man ist halt filmhistorisch interessiert. Aber interessant finde ich solche Dinge dann schon auch.
Ja. Ja. Eine Frage habe ich dann doch noch, und zwar deine Kabarettkollegen, wenn sie da ihre Filme, also egal von Indien, Muttertag und so weiter, was sagst du zu den Komödien?
Das sind unterschiedliche Filme. Manche gefallen mir. Also das letzte vom Josef Hader, Andrea
Lässt sich scheiden,
fand ich wirklich sehr gut. Den sehr erfolgreichen Gary Seidel-Film habe ich einfach nicht gehofft noch, dazu habe ich keine Meinung. Mit einigen aus dem Sicherheitsövre habe ich gefremdelt. Ja.
Wieso?
Nicht mehr schmäh. Ja.
Okay. Und du mal in einer Hauptrolle in einem Kinofilm?
Ja, ruft es mir an.
Alles klar. Danke, das war's. Vielen Dank.
Okay.
Machen wir nochmal kurz Werbung im falschen Film.
Ja, ab 17.02. für Cineasten und Nicht-Cineasten, Diabetiker und überhaupt alle. Ja.
Danke, Thomas.